Wir gehen zum 12. Psalm. Psalm 12, das ist der Predigtext für heute und wir lesen den ganzen Psalm 12. Das ist das Wort Gottes. Dem Chorleiter auf der Scheminit, ein Psalm von David. Rette, Herr, denn der Fromme ist dahin, denn die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten, mit glatter Lippe, mit doppeltem Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten die glatten Lippen, die Zunge, die große Dinge redet, die da sagen, dank unserer Zunge sind wir überlegen, unsere Lippen sind mit uns, wer ist unser Herr? Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, gegen den man schnaubt. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Du, Herr, wirst sie einhalten, wirst ihn behüten vor dieser Generation ewig. Ringsum wandeln Gottlose, während Gemeinheit emporkommt bei den Menschenkindern. Himmlischer Vater, bitte hilf uns, dein Wort zu verstehen. Danke, dass du dadurch zu uns sprichst. Bitte hilf, dass wir mit Aufmerksamkeit, mit offenen Ohren und Herzen hören können. Und hilf mir, Herr, öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Rette, Herr, hilf, Herr. Einmal mehr vernehmen wir in diesem Psalm Davids Hilferuf aus der Not. Und das ist so in praktisch all den Psalmen, die wir bisher betrachtet haben, eigentlich nur mit Ausnahme des 8. Psalms, immer beginnt David sein Lied mit einer Klage. Die Psalmen, die ja das Leben und die Gottesbeziehung der Gläubigen auch spiegeln und die uns zum Gebet anleiten, die bestehen zum größten Teil aus Klage in irgendeiner Not. Und da könnten wir uns schon fragen, oder nicht, ist denn das Leben der Gläubigen so eine elende Sache? Sollten wir in der Bibel nicht viel mehr die Freude finden? Die Freude über das Heil und das gute Leben, das Gott uns schenkt? Wäre das denn überhaupt einladend für einen Menschen, der kein Christ ist, wenn er sieht, wie die Christen so oft am Klagen sind? So hat zum Beispiel Friedrich Nietzsche, ein berühmter Atheist, er sagte, die Christen müssten mir erlöster aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben könnte. Nun, solche Fragen, die haben auch ihre Berechtigung. Und die Bibel spricht in der Tat auch sehr viel von der Freude der Erlösten. Auch in den Psalmen, aber auch in vielen anderen Teilen ist von der Freude die Rede in der Bibel. Jesus und die Apostel fordern uns fortwährend dazu auf, dass wir uns freuen und Gott loben sollen. Immer da. Freut euch und immer wieder sage ich euch, freut euch. Jesus sagt sogar einmal, dass er alles, was er seine Jünger gelehrt hat, bis zu diesem Punkt, Johannes 15, dass er das deshalb tut, damit ihre Freude vollkommen wird. Aber, und das ist jetzt gerade ein wichtiger Schwerpunkt des 12. Psalms, die Bibel ist vor allem auch realistisch. Ganz realistisch. Gott macht uns nicht etwas vor, indem er sagen lässt oder verkündigen lässt, wer an mich glaubt, wer mit mir lebt, der wird nur eitel Freude haben. Gott zeigt uns in seinem Wort, dass er uns in all unseren Nöten völlig versteht. Und er lässt uns durch die Offenbarungen in seinem Wort die Übel der Welt und unseres Lebens sogar noch tiefer verstehen. Und davon handelt dieser Psalm, von dem desolaten Zustand der Menschheit einerseits und von den Versuchen der Menschen, das Übel, in dem sie gefangen sind, zu verleugnen, es wegzureden. David unter der Leitung des Heiligen Geistes deckt die Lüge auf und zeigt, welche Not sie den Gläubigen bereitet und wie Gott aus dieser Not erlösen kann. Auf der einen Seite ist Davids Rede hier wohl eine Art Übertreibung. Es gibt keine Frommen, keine Gottesfürchtigen mehr. Die Treuen sind verschwunden, vollkommen. Das ist eine Art Übertreibung. Und das mag aus seinem Empfinden kommen. Die Not der Gottlosigkeit um ihn herum hat ihn vielleicht pessimistisch gemacht. Das kann sein. So ähnlich ist es vielleicht bei dem Propheten Elia gegangen, als er von Isabel verfolgt wurde und in die Wüste floh. Er wollte nur noch sterben. Er war so entmutigt, dass er nur noch sterben wollte. Er sagte zum Herrn, es gibt niemanden mehr, der Gott sucht. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Alle anderen sind abgefallen. Und Gott sagt ihm dann natürlich dieses Wort von diesen 7000, die er sich noch bewahrt hat. Es ist nicht ganz richtig, Elia. Es gibt noch 7000, die mir treu geblieben sind. Also das ist vielleicht eine Übertreibung Davids, so wie Elias auch. Aber auf der anderen Seite finden wir solche Aussagen auch bei den Aposteln, zum Beispiel bei Paulus, der aus dem Psalmen zitiert. Römer 3, Vers 10 bis 12, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und damit beschreibt Paulus, so wie David vor ihm natürlich, die geistliche Wirklichkeit. Von außen mag es oft so aussehen, als ob die Menschen ein einigermaßen gutes Leben führen. Einige von ihnen, vielleicht viele von ihnen. Sie tun einander Gutes, sie lieben einander, Eltern lieben ihre Kinder, auch wenn sie keine Christen sind. Ehepaare lieben sich, auch wenn sie keine Christen sind. Sie sind füreinander da, sie helfen einander. Aber wie der Herr bei der Berufung Davids zu Samuel sagte, der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist. Aber Gott schaut das Herz an. Und diese Sicht Gottes auf die menschlichen Herzen, die wird uns hier im Psalm gezeigt. David spricht wörtlich hier von doppelten Herzen. Doppelte Herzen, was ist das, ein doppeltes Herz? Das Herz ist ja in der biblischen Sprache viel mehr als das, was wir heute damit ausdrücken in der Alltagssprache. Wenn wir vom Herzen sprechen, dann sprechen wir von unseren Gefühlen, von der Liebe, die wir empfinden. Dir gehört mein ganzes Herz, das spricht von den Gefühlen. Aber die Bibel sagt viel mehr. wenn sie das Herz nennt. Es ist der Sitz des Denkens, des Wollens, der inneren Beweggründe, Motivationen, all dessen eigentlich, was im Zentrum des Menschen ist, was ihn zum Handeln bewegt. Das ist im Herzen. Im Herzen ist der Ursprung allen Redens und allen Handelns. Und wenn jemand jetzt ein doppeltes Herz hat, so wie David das hier sagt, dann bedeutet das, dass er in seinem Reden und Handeln nicht das erkennen lässt, was seine wirkliche Motivation ist, was seine innere Wirklichkeit ist. Er hat eine bestimmte Absicht, sein Gegenüber an einen Punkt zu bringen, der ihm selbst nützlich ist. Aber er sagt das nicht, sondern er manipuliert mit seinem Reden den anderen auf sein Ziel zu. Das ist das doppelte Herz. Und in der Welt wird eine solche Haltung und ein solches Streben und Manipulieren, das wird mitunter bewundert von den Menschen. Wenn jemand das kann, wenn jemand ganz geschickt darin ist, er ist in seiner Rede so geschickt, dass er mit seinen Worten andere überzeugen kann. Es muss nicht die Wahrheit sein, aber er schafft das einfach so gut, die Leute dahin zu bringen, wo er sie haben will, mit seinen Worten. Und dabei ist es nicht wichtig, ob er eben die Wahrheit sagt, sondern dass er das erreicht, was seine verborgene Absicht ist. Ein großer Rhetoriker, ein eloquenter Redner, das wird bewundert. Das kann man mit einem doppelten Herzen tun. Wir finden das zum Beispiel in der Werbung, in der Werbebranche sehr ausgeprägt, oder nicht? Werbefirmen betreiben einen großen Aufwand darin. Sie erarbeiten mit Hilfe von Psychologen raffinierte Methoden, um die Menschen zu packen, denen sie ihr Produkt verkaufen wollen. Texte und vor allem Bilder, die gezeigt werden, die drehen sich oft nicht so sehr um das Produkt selbst und seine tatsächlichen Qualitäten. Es wird den Menschen vorgespielt, dass wenn sie diese Sache kaufen, dann werden sie erfolgreich sein, sie werden beim anderen Geschlecht besser ankommen, sie werden ein gutes Lebensgefühl gewinnen und so weiter. Hat nicht so viel mit dem Produkt und mit seiner Qualität zu tun. Das ist ein doppeltes Herz. Und dabei ist die Werbebranche eigentlich nur ein Modell oder eine gut sichtbare Manifestation von dem, was in allen Lebensbereichen angewandt wird. Wir manipulieren die Wahrheit, wir arbeiten mit Halbwahrheiten oder verschweigen die Nachteile, wenn es uns oder unserer Sache dient, wenn es uns gut dastehen lässt. Wie vieles sagen und tun wir nur, um bei den Menschen, die wir mehr fürchten als Gott, gut anzukommen. Wie viele Halbwahrheiten benutzen wir? Wie viel nachteilige Wahrheit verschweigen wir? Weil wir fürchten, die Wahrheit würde uns bei den Menschen unbeliebt machen. Wer geschickt mit der Zunge umgehen kann, wer glatte Lippen hat, mit glatten Lippen redet, so wie David es hier auch beschreibt, um Erfolg zu haben oder sich gut darzustellen, der ist in der Welt ein König. Sie rühmen sich, sie sagen, dank unserer Zunge sind wir überlegen, wer ist unser Herr? Die Antwort, die sie erwarten, ist natürlich niemand. Ihr seid frei, ihr seid selbst Herren, durch den geschickten Gebrauch eurer Worte. Und damit betrügen sie nicht nur andere, sondern auch sich selbst. Sie erkennen nicht, dass sie dem Vater der Lüge untertan sind. Sie dienen ihm und tun seinen Willen. Sie sind nicht frei. Der Vater der Lüge, der Teufel, ist der Erste, der die Taktik der Werbebranche angewandt hat, oder nicht? Also die ersten Menschen im Paradies verführte, gegen Gott zu sündigen. Er spielte ihnen etwas vor, hielt ihnen die verbotene Frucht vor Augen und sagt, wenn ihr davon esst. Er sagt nicht, das schmeckt gut, das ist eine gute Frucht, sondern wenn ihr davon esst, werdet ihr klug werden. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet Erkenntnis gewinnen. Und seit Adam und Eva ihm geglaubt haben, sind alle Menschen unter diesen betrügerischen Tyrannen geknechtet. Und sie halten sich tatsächlich für klug, so wie der Teufel es ihnen versprochen hatte. Aber in Wirklichkeit sind sie zu Narren geworden. Römer 1, Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Die Schauspielerei, die Lügen, die Heuchlerei machen alles kaputt. David spricht von ihnen als von so etwas Bedrohlichem wie eine feindliche Armee. Wenn wir niemandem mehr trauen können, weil die wahren Motive versteckt sind, und wir ständig fürchten müssen, dass uns die Mitmenschen vormachen, uns zu lieben, nur um zu profitieren, das macht echte, gute Beziehungen unmöglich. Wenn wir so hinter die Fassade unserer schönen Wohlstandswelt blicken, wenn wir erkennen, was in Wirklichkeit hinter der hohen Moral unserer humanitär gesinnten Gesellschaft verborgen ist, dann kann das wie David uns ebenso sehr bedrücken, wie wenn Krieg im Land wäre. Wie geht David mit dieser Erkenntnis um? Was macht er damit? Er gibt nicht die Hoffnung auf. Elia damals hat die Hoffnung aufgegeben. David hatte die Hoffnung nicht aufgegeben. Elia war so überwältigt von seinem Eindruck, dass es keinen mehr gibt, der Gott treu ist, dass er nur noch sterben wollte. Anders David. Was tut er? Er betet um Veränderung. Herr, rette, rette uns doch vor dieser schlimmen Sache. Der Herr möge ausrotten alle glatten Lippen, die Zunge, die große Dinge redet. Wie wir in den folgenden Versen dann sehen, hat David guten Grund zu glauben, dass Gott ihn hören wird, dass er tatsächlich Veränderung schaffen wird. Aber lasst uns zunächst noch bei dieser Bitte bleiben. Der Herr möge alle glatten Lippen, alle doppelten Herzen ausrotten. Dazu müssen wir uns eine Frage stellen. Wenn Gott dieses Gebet buchstäblich erhören würde und die Menschen alle beseitigen würden, die ein Herz haben, das unreine Motive hat, die eine Zunge haben, die nicht die gerade Wahrheit spricht, wer wäre dann am Ende dann noch da? Niemand. Wenn wir so beten, Herr, entferne das Böse aus unserer Mitte, dann müssen wir immer auch fragen, wo ist bei mir selbst Böses, das der Herr entfernen soll? Doppelte Herzen, das haben nicht nur die anderen. Die Sünde Adams hat uns so verdorben, dass unser Herz so trügerisch geworden ist, dass es uns betrügt. Wir werden von unseren eigenen Herzen betrogen, auch noch als Kinder Gottes. Trügerisch ist das Herz viel mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Jeremia 17, Vers 9. Auch wir haben glatte Lippen. Wir drehen die Worte so, dass sie uns in ein gutes Licht stellen. Oder hast du das noch nie so gemacht? Oder dass unsere wahren Motive verborgen bleiben. Das tun wir, oder nicht? Die Heuchelei ist eine große Gefahr, gerade bei frommen Leuten. Wir wissen, wir sind nicht so heilig, wie wir sein sollten. Und da sind wir versucht, das einfach vorzuspielen. Wir können über das Verhalten eines Bruders oder einer Schwester empört sein. Wir wissen, dass wir nicht schlecht über andere reden sollen, also tarnen wir das als ein Gebetsanliegen. Wir sollten für diese Schwester beten. Sie hat dieses oder jenes Problem. Das ist auch üble Nachrede manchmal, die getarnt ist als Gebetsanliegen. Oder wir rechtfertigen uns selbst, wenn wir gesündigt haben. Eine Frau sagt zu ihrem Mann, du hast mich mit diesen Worten verletzt. Und da sagt der Mann, ja, aber du hast dies oder jenes getan, ich habe nur darauf reagiert. So gebrauchen wir die Worte, um unangenehme Wahrheit zu verschleiern. Wir verwenden glatte Lippen, um besser dazustehen, als wir tatsächlich sind. Und das ist Sünde, das ist Heuchelei. Das müssen wir so nennen. Wir müssen bei dem Gebet, dass Gott die doppelten Herzen und die glatten Lippen ausrotten soll, da müssen wir uns selbst im Blick haben. Wir wissen nicht, ob David das hier tat, als er so betete, aber auf jeden Fall leitet uns der Psalm zu einem Gebet an, das weit über ein buchstäbliches Verständnis hinausgeht. Wir beten nicht, Herr, vernichte all die Menschen, die mit doppeltem Herzen und mit glatter Zunge reden. Sonst müssten wir selbst auch unter dieses Gericht kommen. Wie müssen wir das Gebet denn verstehen? Wir bekommen die Antwort, wenn wir genau darauf achten, woraus David die Gewissheit für die Gebetserhörung nimmt. Zuerst schauen wir auf den mehr wörtlichen Sinn von Davids Begründung. Er vertraut auf Gottes Verheißungen, die er aus seinem Wort, aus den Heiligen Schriften kennt. Er weiß aus seiner Bibel, dass Gott an vielen Stellen versprochen hat, dass er sich besonders um die Elenden, die Armen und Unterdrückten kümmert. Wer diejenigen antastet, die Gott als seine Kinder berufen hat, der tastet Gottes Augapfel an. Wenn sie zu ihm rufen, wird er sogleich aufstehen und für sie kämpfen. Und das weiß David aus der Geschichte Israels. Als Israel in Ägypten war und Gott um Hilfe rief, oder in der Zeit der Richter, als sie unter der Last der Unterdrücker aufschrien, und so weiter und so weiter. David weiß es, auch aus direkten Aussagen der Schrift, wie zum Beispiel aus Hiob 5, Vers 15. Und er rettet den Armen vor dem Schwert, vor ihrem Mund und vor der Hand des Starken. So wird dem Geringen Hoffnung und die Schlechtigkeit schließt ihren Mund. Es ist gut, wie David zu beten und die Gebete auf Gottes Wort und seine Versprechen zu gründen. Der Herr sagt, wenn ihr nach meinem Willen bittet, sein Wille ist ja in seinem Wort offenbart, dann werdet ihr bestimmt erhört werden. Dann, wenn David vom Wort Gottes spricht, müssen wir aber auch verstehen, dass dieses Wort nicht nur Gottes Reden ist, sondern dass die ganze Bibel uns das Wort Gottes auch als Person zeigt. Wie wir zum Beispiel im Johannesevangelium lesen, wer dieses Wort ist. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist das Wort Gottes, durch das er alles geschaffen hat und durch das er wirkt und auch Hilfe bringt für seine Erwählten. Wenn Gott rettet, wenn er die Erde und uns von den doppelten Herzen und den glatten Lippen befreit, dann tut er das durch sein Wort, durch Christus. Johannes schreibt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. In Christus ist diese Gnade gekommen. Er hat uns die Sünden vergeben und auch die Sünde des doppelten Herzens und der falschen Rede, der glatten Lippen. In Christus ist auch die Wahrheit gekommen. Er ist der Weg und die Wahrheit. In ihm gibt es keine Falschheit. Wie David schreibt, die Worte Gottes sind rein wie geläutertes Silber, siebenmal gereinigt. In der Einheit mit ihm werden wir in sein Ebenbild umgestaltet. Wir werden ebenso gereinigt, wie er, das Wort Gottes, rein ist. Wir werden so verändert, dass wir mit reinem, ungeteilten Herzen, nicht mehr mit doppeltem Herzen Gott dienen und die Wahrheit nicht nur sagen, sondern leben. Als Gottes Kinder werden wir befreit, die Wahrheit zu sagen, die reine Wahrheit und die ganze Wahrheit, auch wenn sie uns in einem ungünstigen Licht dastehen lässt. Und dazu fordert uns das Neue Testament auch ausdrücklich auf. Epheser 4, Vers 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und Epheser 5, Vers 6 bis 9, niemand verführe euch mit leeren Worten. Man könnte auch sagen mit glatten Lippen, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Lichter, als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht aus lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. So können wir getrost mit David beten, der Herr möge ausrotten alle glatten Lippen, die Zunge, die große Dinge redet. Er wird es tun und er wird damit beim Haus Gottes anfangen und unsere eigenen Herzen und Lippen von Falschheit reinigen. Und er wird die, am Ende wird er auch die hinwegtun, die sich nicht seiner Wahrheit beugen wollen. Und weiter auf ihre großen Reden und auf die Pläne ihrer doppelten Herzen vertrauen wollen. Aber bis dieser Tag kommt, werden wir noch, wie David in Vers 9 auch sagt, mitten unter ihnen leben. Ringsum wandeln Gottlose. Wir haben die Aufgabe, mit unserer Wahrhaftigkeit einen wunderbaren Kontrast zu bilden, sodass wir leuchten wie Lichter inmitten der Dunkelheit. Lichter der Wahrheit inmitten einer dunklen Welt der Lüge und Täuschung. So wie unser Herr sagt in Matthäus 5, Vers 14 und 16, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Amen.